Gelobt sei der Herr für das, was er ist und für das, was er aus uns gemacht hat. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Möglichkeit, vor euch zu sprechen. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr uns aufgenommen habt. Ich möchte mich besonders bei der Familie Soporan bedanken, Daniel und Simona, die sich bekümmert haben, dass jeder von uns Unterkunft findet, dass keiner draußen schlafen muss. Und ihr habt bewiesen, dass ihr eine großherzige Kirche seid, die auch gerne bereit ist, Menschen aus den verschiedensten Orten aufzunehmen, zu beherbergen, und wir haben uns wirklich wohlgefühlt. Ich möchte auch meine Anerkennung denen aussprechen, die diese Vision haben und verstanden haben, dass eine Kirche in Österreich nicht nur für die rumänischen Bürger ist oder die aus rumänischer Abstammung, die weiterhin an Gott glauben und diesen preisen wollen, sondern auch, dass wir dazu auserkoren sind, für die anderen Mitmenschen aus Österreich ein Segen zu sein. Und deshalb auch das deutsche Werk hier als Vorbild für viele andere Kirchen dient, inklusive auch die Hoffnungskirche in Linz. Gott segne euch weiterhin für das deutsche Werk, für das Jugendwerk, für das Missionswerk und alle Werke der Kirche. Und der Segen des Herrn soll auf ewig über euch bleiben, dass ihr ein Segen für Wien seid. Ich möchte euch auch die Grüße des Pastors Doro Mircea und der gesamten Hoffnungskirche übermitteln. Gnade sei mit euch und Frieden. Wir hatten eine sehr tolle Zeit, wir hatten eine schöne Zeit. Zum einen, weil auch Kevin und Beni schon die ganze Zeit darum bemüht waren, alles bis ins kleinste Detail zu planen. Schon seit Wochen, als uns gesagt wurde, es gäbe die Möglichkeit, nach Wien zu kommen, haben sie sich informiert, haben sie sich in Kontakt gesetzt mit den verschiedensten Familien, haben Tickets gebucht, damit wir die Sehenswürdigkeiten sehen, haben auch Reservierungen gemacht, dass wir was essen können. Und wir haben alles, wie wir geglaubt haben, bis ins kleinste Detail geplant. Und doch hatten wir schon die ersten Probleme auf der Anfahrt zum Flughafen, als einige Kollegen mit dem Bus gefahren sind und da gesehen haben, sie konnten nicht mit der Karte zahlen, wie es üblich war in Bukarest. Und just in der nächsten Haltestelle kam schon der Kontrolleur hinein, hat gesagt, ich möchte gerne, dass ihr mir beweist, dass ihr die Tickets gezogen habt. Und die haben gemeint, das können wir nicht, weil die Station funktioniert nicht. Und das ganze Diskutieren hat gar nichts genützt, denn trotzdem mussten sie eine Strafe zahlen. Und als wir dann im Flughafen angekommen sind, haben wir das gehört. Und wir haben eine Lektion erhalten, dass egal wie gut wir glauben, dass wir vorbereitet sind für die Zukunft, was auch immer wir machen, es kommen immer wieder Überraschungen, gute wie auch schlechte. Und trotzdem, auch diese unerfreulichen Überraschungen beweisen immerhin die Güte Gottes, denn wir konnten trotzdem alle ankommen, es gab keine weiteren Probleme. Und vielleicht haben wir auch für das Jahr, das uns bevorsteht, verschiedenste Vorsätze gemacht. Wir haben uns verschiedene Sachen vorgenommen, Pläne gemacht, vielleicht Familienpläne, Schulpläne. Vielleicht haben wir uns schon die Urlaubspläne gefertigt. Und wir glauben, dass wir die Herren über unser Leben sind, dass wir alles in unseren Händen haben. Und doch kann so schnell eine unerwartete Situation großartigste Probleme herbeiführen, auf die wir keine Lösung haben. Ich denke da an ein ganzes Volk, das aufgrund einer Hungersnot ihr Land verlassen musste, das verhießene Land, Kanaan. Sie gingen nach Ägypten, um dort Brot zu haben, damit sie überleben können. Gott war mit ihnen auf der ganzen Reise an. Gott hat das Land gesegnet. Ganz Ägypten war gesegnet durch das Volk Gottes, die dort gewohnt haben. Und doch gab es da einen Pharao, der alles vergessen hat, was diese Hebräer für sie gemacht hat. Er hat alles vergessen, was es bedeutet hat, einen großartigen Gott zu haben, der behütet und der alles bereit gibt. Und dieser Pharao hat diesen Segen, dieses Volk Israels, nicht als einen Segen gesehen, sondern als einen Fluch. Er hat sich gedacht, was mache ich, denn ich sehe, dass der Herr sie alle segnet. Und eines Tages könnten sie über uns kommen. Und wir können uns gar nicht entgegensetzen. Es waren hunderte, vielleicht tausende Familien, die sich verschiedenste Pläne für ihr Leben gemacht hat, und ein einziges Gesetz hat ihr ganzes Leben verändert. Der Pharao hat von einem Tag auf den nächsten befohlen, dass jedes männliche Kind, was geboren wird, sterben sollte. Jedes männliche Kind soll getötet werden, sobald es geboren wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, was es für die Familien, für die Mütter gehießen hat, 9 Monate ein Kind auszutragen, nur um es am Ende sterben zu sehen. Und doch wirkt inmitten dieser schlimmen Szene der gütige Gott, der wahrhaftige Gott, der Gott, der sich um sein Volk gekümmert hat. Und ich bitte euch alle aufzustehen, ich möchte genau diese Szene lesen, als Gott in seiner Vorhersehung einen Menschen bereitgestellt hat, der den Plan Gottes ausführen sollte. Und im zweiten Buch Moses, im Exodus Kapitel 2, beginnend mit dem ersten Vers, steht geschrieben: Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos herab, um im Nil zu baden. Und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils, und als sie sahen das Kästchen im Schilf, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind, und siehe, es war ein weinendes Knäbchen. Da erbarmte sie sich über es und sprach: Es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharaos: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihr: Geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharaos zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose. Denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Amen. Ich bitte euch, respektvoll wieder Platz zu nehmen. Wir sehen in dieser Geschichte, in dieser fürchterlichen Geschichte, einen Pharao, der erzürnt ist über den Segen eines Volkes, der bereit ist, alle hinzuraffen, um sich um sein Wohlergehen sicher zu sein. Und in dieser Szene, in der wir einen Pharao sehen, der scheinbar keine Grenzen hat, ein Pharao, der über alle thront, sehen wir auch einen Gott, der sich um sein Volk kümmert. Und genau darüber möchte ich an diesem heutigen Abend sprechen, um die Vorhersehung Gottes, den Plan Gottes für die Menschheit. Denn die Vorhersehung ist diese Eigenschaft Gottes, der nicht gebunden ist von Raum und Zeit, sondern außerhalb dieser die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sieht. Er kennt alles, vor ihm ist nichts verborgen. Und dieser Gott ist kein distanter Gott, der auf uns herabschaut und sagt: Ja, jetzt kommt klar, wie ihr könnt. Sondern ist ein Gott, der um sich kümmert, der sich um jeden Einzelnen kümmert, der sich darum beschäftigt, wie es dir geht. Er ist kümmert um unser Wohlergehen. Er ist ein Gott, der uns alle liebt. Und das wissen wir alle nur allzu gut. Und wie genau sich dieser Gott in der Vorhersehung manifestiert, darüber spricht diese Passage. Und zwar als allererstes durch die Auserwählung der Menschen, der richtigen Personen, um seinen Plan auszuführen. An zweiter Stelle durch den Schutz, den nur Gott bereitstellen kann. Und als letztes möchte ich über die Kraft Gottes sprechen, jedes Medium zu verändern, aus den vielleicht schlimmsten bestehenden Mediums. Wenn es sich alle Menschen gegen einen auftun, kann Gott trotzdem alles verändern in einem Augenblick. Und der erste Vers und der zweite Vers, wie angedeutet, sprechen über die Auswahl Gottes eines Menschen. Wir sehen, dass Gott schon in der ganzen Historie der Menschen bestimmte Menschen auserwählt hat, um seinen Plan auszuführen. Er hat sie auserwählt mit genauem Detail auf ihr Leben. Wir sehen, hier steht geschrieben: Ein Mann aus dem Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Es ist ein Kind aus dem Hause Levis, das erstgeborene Kind. Wir sehen, später erst hat Gott Moses gesprochen und es steht geschrieben, dass jeder Erstgeborene dem Gott geweiht sein soll. Und er hat geschrieben und für das ganze Volk Israel festgelegt, dass nur diese Leviten Gott dienen können. Und auch wenn dieses Gesetz erst später kommen sollte, so hat Gott schon im Vorhinein Moses auserwählt, der genau diese Eigenschaft schon erfüllt hat. Er war ein Kind aus dem Hause Levi. Wir sehen diese Eigenschaft Gottes, Menschen vorher zu erwählen, um seinen Plan auszuführen, im ganzen Alten Testament. Wir sehen einen Samuel, dessen Mutter Anna im Tempel gebetet hat und gesagt hat: Sobald ich ein Kind erhalten soll, werde ich es dem Gott weihen. Und dieses Kind soll im Tempel Gottes wohnen, dort aufwachsen. Und der Gott hat dieses Gebet erhört. Er hat das Kind zur Welt gebracht und er hat es für sich großgezogen, damit es ein großer Prophet werden wird. Wir sehen Simson, eine andere wichtige Figur in der Geschichte Israels. Als dieser Engel den Eltern erschienen war und gesagt hat, ihr werdet ein Kind bekommen. Doch dafür müsst ihr zuerst das Nazirea-Gelübd ablegen. Ihr dürft bestimmte Sachen nicht machen. Ihr müsst bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Wir sehen das im ganzen Alten Testament. Abraham musste sein Land verlassen, um als Vater aller Gläubiger zu dienen. Und das ist im Neuen Testament nicht anders. Wir sehen Jesus Christus ist die Erfüllung der Verheißung Gottes. Er wurde als ein Nachkomme Davids geboren. Er hat alle Voraussetzungen erfüllt. Selbst Paulus, als einer der größten Aposteln überhaupt, hat sich immer wieder auf seine Voraussetzung als Hebräer zurückgewandt, um darüber eine Autorität zu erhalten. Warum? Weil Gott all diese Menschen schon im Vorhinein auserwählt hat für seinen Plan. Es ist kein Zufall, es ist nicht das Gesetz des Stärkeren. Der besser ist, der mehr Leistung erbringt, der ist der Größte und der Stärkste. Nein, Gott hat jeden Einzelnen auserwählt für seinen Plan. Gott ist derjenige, der die Diener auserwählt hat, um vielleicht als Gemeindevorsteher zu dienen. Er hat diejenigen auserwählt, die vielleicht vor der Kirche singen und im Lobpreis bringen und hat ihnen das bestimmte Talent dafür gegeben. Gott hat die erwählt, die das Wort Gottes verkünden. Er hat die auserwählt, die vielleicht deren Mitmenschen über Gott sprechen. Er hat die auserwählt, die Wohltat tun, die vielleicht in die Gefängnisse gehen, um dort den Gefangenen über Gott zu predigen. Er hat all diese Menschen auserwählt, damit er seinen Plan ausführen kann auf dieser Erde. Als zweites sehen wir, dass Gott allein derjenige ist, der den Schutz geben kann. Wir sehen die Mutter Moses, die 3 Monate lang versucht hat, das Kind zu schützen, wie jede Mutter. Keine Mutter, glaube ich, wollte das Kind hergeben und sagen, ja, bring es um, ist mir doch egal. Ich glaube, sie war nur eine von vielen Müttern, die besorgt waren und versucht haben, das Kind zu bewahren, so wie es jeder Mutter tut. Und als sie sah, dass sie nicht mehr konnte, als sie sah, dass die ganzen Soldaten kamen und schauten, was diesen Lärm verursacht, hat sie eines Tages festgestellt, ich kann das Kind nicht mehr verbergen, ich kann es nicht mehr verstecken. Und ganz spannend ist, wenn wir hier auf das Wort Gottes achten, steht geschrieben, dass sie ein Kästchen genommen hat aus Schilfrohr. Doch wenn wir zurückblicken auf das hebräische Wort, was für dieses Kästchen verwendet wurde, ist es nicht einfach nur ein Kästchen oder wie im Rumänischen geschrieben steht, ein Särkchen, sondern es steht geschrieben, sie nahm ein Teebach. Ein Teebach. Und Moses, der genau dieses Alte Testament, die ersten 5 Bücher geschrieben hat, hat nicht zufällig dieses Wort gewählt. Denn dieses Teebach erscheint noch im Genesis, im ersten Buch Mose. Und zwar in der Geschichte Noahs. Als Gott Noah sprach und sagte, bau dir ein Teebach, um die ganze Menschheit zu bewahren. Denn die Menschen sind böse und ich will alle dahinraffen, denn ich kann sie nicht mehr begradigen. Doch dich möchte ich behüten. Dich möchte ich beschützen, damit du als Vorbild für alle anderen giltst, damit du als Vorahne ein Exempel bist für alle anderen. Und genau dasselbe Teebach nahm die Mutter Moses her, um das Kind nicht durch ihre eigene Kraft zu beschützen, sondern um es in die Arme des ewigen Gottes zu geben. Sie hat erkannt, dass sie nichts mehr tun kann für das Kind, so sehr sie sich auch bemüht hat. Doch Gottes Kraft ist ohne Ende. Wenn sie nichts mehr tun konnte, so konnte sie sich doch auf Gott verlassen. Und sie hat es nicht nur aufs Wasser gelegt und gesagt hat, jetzt komm klar, mach, was du glaubst, sondern sie hat Gott gewählt als den Beschützer ihres Kindes. Und als drittes ist es Gott, der jedes Medium verändern kann. Wir sehen den Pharao, der bestürzt war über die Nachricht, dass die Kinder Israels viel mehr aufspringen als das eigene Volk, dass es ihnen viel besser ging, obwohl sie immer wieder am Rande geschoben wurden. Und deshalb hat er sich diesen Plan gesetzt, alle dahin zu raffen. Und dasselbe Pharao, der bestimmt hat, dass jedes israelische Kind sterben sollte, ist derselbe Mann, der Moses großgezogen hat. Es ist derselbe Mann, der ihm alles bereitgestellt hat. Die besten Lehrer, die besten Wissenschaftler der Zeit, all seine Ressourcen, die er hatte, all das Beste, was er im Königshaus war, hat alles für dieses hebräische Kind hergegeben. Warum? weil Gott derjenige ist, der jedes Medium verändern kann. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, war nur die Exegese. Es war das, was wir im ersten Teil des Studiums in Bukarest lernen, und zwar zu verstehen, was genau das Umfeld war, in dem diese Sachen geschrieben wurden. Doch für uns ist das alles von wenig Nutz. Denn viel wichtiger als die Exegese, als das Studieren der alttestamentarischen Zeit, ist die Hermeneutik. Und diese beschäftigt sich mit der Applikation. Was können wir aus all diesem für uns herausschöpfen? Wenn wir verstehen, dass Gott derjenige ist, der alle Menschen auserwählt für seinen Dienst, verstehen wir an erster Stelle, dass diese Bühne hier, wenn sie uns als Bühne erscheint, hier nicht als Bühne dient, um zu zeigen, wie gut ich bin. Ich schaue jetzt nicht, dass vielleicht Kevin besser predigt als ich, und jetzt versuche ich noch besser zu studieren, noch mehr zu machen, um ihn zu übertreffen. Und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich sehe, er übersteigt mich, dann gehe ich zu ihm und sage, schau, was Kevin alles macht. Und versuche ihn dadurch zu sabotieren, um zu sagen, dass ich besser bin. Wenn jemand besser singt als ich, dann komme ich her und sage, nee, aber weißt du, was er alles gemacht hat? Er ist nicht so gut, wie er glaubt. Und wenn ich sehe, dass jemand anderes viel besser ist als ich, versuche ich ihn zu übertreffen und zu sagen, nein, 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 schau auf mich, ich bin viel besser als er. Darum geht es nicht. Wenn ich verstanden habe, dass Gott derjenige ist, der jeden Menschen einsetzt, der den Menschen die nötigen Talente gibt, dann verstehe ich auch, dass mein Werk ein wichtiges Werk ist. Wir sehen hier die Schwester Moses, die verstanden hat, dass es nicht um sie geht. Es geht um den Plan Gottes. Und als sie hinging, um zu schauen, was mit diesem Schilfkästchen passiert, ging sie nicht hin, um zu sehen, wie in einem Spektakel, wie in einem Film, jetzt schaue ich, was mit meinem Bruder passiert. Ob er jetzt ermordet wird, wie viele Menschen ihn vielleicht auftreffen werden, wie lange es dauern wird, bis er stirbt. Nein, nein, nein. Sie ging hin, um zu sehen, wie Gott wirken wird. Und als sie sah, dass die Tochter des Pharaos das Kind sah, ging sie hin zur Tochter des Pharaos und sagte, soll ich nicht eine Amme holen? Sie war die Person, die Moses mit seiner Mutter wieder in Verbindung setzte. Denn sie verstand ihre Aufgabe im Plan Gottes. Doch später, wenn wir später in der Geschichte schauen, sehen wir, eines Tages versucht sie sich mit Moses zu messen. Sie ging hin zu ihrem Bruder Aaron und sagte, ist wirklich nur Moses auserwählt, um mit Gott zu sprechen? Warum ist Moses so viel besser als ich? Hat ihn wirklich Gott auserwählt? Kann er nicht auch mit uns sprechen? Kann ich nicht dieselbe Funktion erfüllen wie Moses auch? Und das ist das Problem. Wenn wir anfangen, uns mit den anderen zu vergleichen, was hat er und was habe ich und warum hat er mehr und warum habe ich weniger? Und wie kann ich es schaffen, dieses Ungleichgewicht wiederherzustellen? Wie kann ich es wieder schaffen, mich mit ihm zu messen und auf die gleiche Stufe zu kommen? Doch darum geht es hier nicht. Es geht hier nicht um mich und es geht hier nicht um dich, sondern es geht um Gott. Es geht darum, den Plan Gottes zu verstehen und sich darin einzugliedern. Zu verstehen, dass Gott diese Person ausgewählt hat für eine gewisse Funktion. Und nach besten Kräften und Ermessen ihn darum zu unterstützen. Zu schauen, wenn Gott einen Gemeindevorsteher auserwählt hat für diesen Dienst, bin ich dafür auserwählt, ihn darum in Gebet zu unterstützen. Und nicht zu schauen, wie kann ich ihn ersetzen, wie kann ich besser sein als er. Denn darum geht es nicht. Es geht immer um den Plan Gottes. An zweiter Stelle, wenn wir verstehen, dass nur Gott behüten kann und Gott beschützen kann, dann kümmern wir uns nicht mehr um den morgigen Tag. Ich weiß noch, als ich mit meinen Kollegen gelandet bin, mein Bruder kam aus Linz, um mir das Auto zu überreichen. Ich habe nicht gemerkt, dass die Räder nicht mehr ganz so viel Profil hatten. Und in einer Kurve, keine 5 Minuten, nachdem wir losgefahren sind, habe ich gesehen, dass das Auto untersteuert hat. Vor mir fuhr ein LKW und ich wäre reingefahren. Ich habe auf die Bremse gedrückt, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe gesagt, ich habe schon gesehen, wie ich reingefahren wäre. Und ich kann da nur bestätigen, dass Gott mich behütet hat. Das war nur eine kleine Sequenz, eine kurze Unaufmerksamkeit. Es braucht nicht viel, um zu sehen, dass wir nicht in Kontrolle sind. Wir können nicht unser Leben und den Faden unseres Lebens verlängern oder kürzen. Es liegt nicht an uns, alles in unserer Kraft zu haben, sondern ist Gott derjenige, der uns alle beschützt. Und solange ich mich Gott untergliedere, solange ich eine Funktion in seinem Plan habe, solange ist auch Gott derjenige, der mich beschützt. Und im Psalm steht geschrieben, dass selbst die Engel rings um uns herum sind und uns behüten vor dem Bösen. Solange wir uns eingliedern in den Plan Gottes, können wir uns sicher sein, dass Gott uns beschützt und bewahrt. Und es geht darum, nicht darum, was sagt ein Politiker, was sagt irgendein Mensch. Es geht nicht darum, was für Gesetze erscheinen, sondern es geht darum, dass ich verstehe, dass Gott über allem anderen steht. Und dass Gott allein derjenige ist, der mich beschützen und bewahren kann. Gott ist derjenige, der mir alle Ressourcen bereitstellt. Ich muss nur auf ihn vertrauen und ihm alles anvertrauen. Und den letzten Punkt. Wenn ich verstehe, dass Gott das Medium ändert, muss ich mich nicht mehr darum bekümmern, was der Nächste von mir denkt. Und weil jetzt meine Kollegen mich nicht verstehen, bitte ich auch nicht zu übersetzen, die nächsten Sachen, die ich sagen werde. Ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, als ich angekommen bin in Bukarest, ich hatte zwar einen Bruder, doch sehr früh hatten wir schon getrennte Zimmer, jeder mit seinem eigenen Zimmer, jeder konnte machen, was er wollte. Und ich sah mich wieder in einem Raum mit 12 Quadratmetern zu viert. Jeder hatte ungefähr so ein großes Kästchen, 2 Meter hoch, und darin musste alle Kleidung Platz finden. Winterkleidung, Sommerkleidung, Alltagskleidung, Sonntagskleidung, und wie vielleicht schon denkt, war das nicht sehr geräumig. Und ich ging hin und hatte dann immer am Abend meine Kleidung auf den Sessel hingelegt, und da kam ein Kollege und sagte, nein, das kannst du nicht machen. Was, wenn irgendwer reinkommt und er sieht diese Kleidung? Und ich dachte mir, was ist schon dabei? Weil ich bin so erzogen worden, ich kann meine Kleidung da hinlegen, wird schon kein Problem sein, eine Kleidung ist kein Problem. Doch er wurde anders erzogen. Ihm wurde immer gesagt, pass auf, dass alles sehr picobello fein ist, dass da nichts herumliegt. Und die ersten paar Wochen habe ich mich jeden Tag mit ihm gestritten, weil meine Kleidung da lag, und er sagt, dann legst du woanders hin. Ich habe gesagt, ich habe keinen Platz, aber nee, schau, such irgendwas, mach was. Und ich dachte mir, Gott, was soll ich machen? Ich bin nach Bukarest gekommen, um das Wort Gottes zu studieren, und finde mich in dieser Situation wieder, wo ich mit meinen Zimmerkollegen streite, für die kleinsten Sachen. Ich habe schon überlegt, vielleicht mit dem Dekan zu reden, mit dem Zuständigen für die Unterkunft, dass ich vielleicht das Zimmer wechsle, dass ich mit anderen Kollegen zusammensetze. Und dann habe ich das gemacht, was ich euch jetzt sagen werde. Und zwar, ich habe mich hingelegt, ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, vielleicht ist es für dich ein kleines Problem, doch für mich ist es ein großes. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin hergekommen, ich bin einen anderen Lebensstandard gewohnt. Ich bin es gewohnt, wenn ich das Warmwasser aufdrehe, dass wirklich Warmwasser rauskommt. War in Bukarest nicht so. Ich bin hergekommen, um das Wort Gottes zu studieren, mich vorzubereiten, und sehe, dass alles Mögliche hier immer gegen mich wirkt. Und auch dieser Kollege, er bereitet mir so viel Kopfschmerz. Herr, arbeite an seinem Herz, aber auch an meinem Herz. Und nach wenigen Monaten habe ich gesehen, dass auch diese Disziplin, die er jeden Tag an den Tag gelegt hat, auch mir geholfen hat. Wenn mal Referate anstanden, war er derjenige, der mich gefragt hat, und wie steht's? Hast du schon alle Referate vorbereitet? Bist du schon fertig? Wenn ich mal eine Frage hatte, konnte ich bewusst ihm hingehen und wusste, er kann mir eine Antwort bereitgeben. Und ich habe verstanden, dass diese vielleicht hostile Situation, die vielleicht für mich am Anfang nicht wirklich sehr bequem war, doch Gott dafür verwendet hat, um mich was zu lernen. Vielleicht an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, hast du Kollegen, Mitarbeiter, die dich aufgrund deiner Herkunft, aufgrund deiner Religion vielleicht ausstoßen und nicht aufnehmen wollen. Vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die dich nicht akzeptieren wollen für das, was du bist. Gott ist derjenige, der an deren Herzen arbeiten kann und jede Situation ändern kann. Deshalb müssen wir und dürfen wir nicht verzweifeln. Wir wissen, dass wir einen Gott haben, der alles kennt. Er ist ein Gott der Gegenwart, wie auch ein Gott der Vergangenheit und der Zukunft ist. Er hat alles in seiner Hand. Und deshalb können wir voller Vertrauen vor ihm treten, ihm alles offenlegen und wissen, dass er zur rechten Zeit in der richtigen Art und Weise wirken wird. Und dafür sage ich nur, gelobt sei der Herr. Amen.